Erlebt Podcast. Für dein befreites und erfülltes Leben.
Herzlich willkommen zum nächsten Erlebt Podcast. Heute mal wieder mit Tobias Essinger.
Und Andreas Neufeld.
Und einem Mann, der hier vor uns sitzt, der
auch auf dem Erlebt-Event war.
Ja, stimmt.
Fällt mir
unsere ersten
ein.
Drei Gäste heute waren alle da.
Ja, sogar schon das Triple geschafft.
Oh,
Hammer.
Das ist Wahnsinn.
Und er ist so sanftmütig.
Ja.
Also, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, aber es gibt selten Männer, wo ich sage, hey, die haben so eine krasse, sanftmütige Ader, aber er fühle ich krass.
Auch so ein, ja, so ein Demut, ne?
Ja, voll.
Voll so empathischer Typ.
Voll liebevolles Herz, ja.
Jetzt droppen wir hier diese Lines raus, ne?
Ja.
Ja, wen haben wir heute zu Gast, Andreas? Erzähl. Auf wen können wir uns freuen?
Wir können uns auf Lars Flottmann freuen. Lars Flottmann, wer treuer Hörer oder Erlebt-Event-Besucher ist, weiß, dass er schon mal als Interviewgast auf der Bühne war. Und er war auch schon auf ein paar Events. Mhm. Ich krieg die Brücke nicht hin. Ich weiß, Hanau, habe ich dich zum ersten Mal bewusst zumindest wahrgenommen.
Jawohl.
War das auch so?
Ja, Hanau letztes Jahr, Juni, Mai.
Ja, ja. Ja.
Ich finde es ja spannend, wenn man mal so guckt, der hat ja jetzt alle drei Events erlebt, sagen wir mal Hanau, dann danach Bielefeld und dann nochmal Bielefeld. Vielleicht kannst du uns mal kurz reinnehmen, wo du glaubst, was hat sich so entwickelt oder hat sich verändert so in diesen drei Events? Weil wir beide haben das ja immer so, wir spüren, dass das immer krasser wird.
Ja.
Ach, so, wir ja, denken immer, genau. Das ist immer crazier und krasser und intensiver, aber jetzt mal von jemandem, der das so als Gast auch begleitet.
Ja, das ist krass, also ihr merkt es ja daran, dass ich Wiederholungstäter bin. Also es war immer für mich so viel drin, schon beim allerersten Mal. Da war ja große Location in Hanau, so ein bisschen Kinosaal-Atmosphäre. Von daher, das, was inhaltlich von der Bühne so zu mir kam, was so aus eurem Herzen kam, hat mich sofort berührt. Ne? Ohne irgendwie Filter dazwischen von Herz zu Herz, von Unternehmer zu Unternehmer, von Christ zu Christ. Und ich habe jedes Event zwei, drei Dinge für mich gehabt, die meinen Alltag verändert haben, ne? Wo ich gemerkt habe, hier hat Gott zu mir gesprochen. Und deswegen war sofort wieder der Hunger da, wann ist das nächste Event, was ist diesmal für mich da, ne? Und was noch sehr spannend ist, das Netzwerk, was sich für mich daraus entwickelt. Also du triffst ja Menschen, die genauso offen sind, die genauso bereit sind zu geben, etwas bewegen wollen miteinander. Und diese Offenheit zu sagen, was kann ich dir geben, das ist auch etwas, was dich jedes Jahr, jedes Mal bereichert. Und deswegen mal gucken, wann ich die 30 schaffe.
Was war für dich jetzt in Bielefeld? Was war für dich in Bielefeld so das Highlight oder das, was du mitgenommen hast?
Das Nugget,
genau.
Ja, es gab einen Satz, was diesmal von dem Robert, dem Mann mit Hut,
ja.
Robert, der Wortarchitekt, der hat gesagt, nimm die Steine deiner Vergangenheit, damit du damit die Zukunft bauen kannst. Ne?
Hammer.
Und das hat mich nochmal dazu gebracht, mich mit meiner Geschichte, manchmal denkt mir auch, die ist nicht so spektakulär, die ist sehr gerade, das ist jetzt nicht so diese 180-Grad-Turnaround-Story, aber da zu gucken, was ist da drin, was mir Identität und Kraft gibt für das, was ich jetzt tue. Und da habe ich echt viele Sachen gefunden. Und dann der liebe Waldemar Penner, der einfach wissenschaftlich gezeigt und bewiesen hat, dass Gott sich in unsere DNA geschrieben hat. Und das,
Hammer.
Ich meine, das ist ein Zuspruch, wenn du so durch die Welt gehst und das für dich begriffen hast, ist es einfach ein großes Geschenk. Also das sind so die zwei Sachen aus.
Hammer.
Aus mega.
Ja.
Schön.
Krass. Ich muss nochmal fragen, Lars, wie hast du das praktisch gemacht dann jetzt? Jetzt haben wir erst eine Woche nach dem Event. Wie hast du dich damit beschäftigt? Hast du dir Zeiträume geschaffen, ganz bewusst? Bist du spazieren gegangen und hast dann oder hast du deine Eltern aufgesucht, Gespräche geführt oder wie hast du dieses reflektiert in deiner Vergangenheit?
Ja, also das fängt immer schon bei der Autofahrt dann nach Hause an. Man hat ja dann so ein bisschen 2 Stunden Zeit, um mal zu beten. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich dann sofort das Gespräch suche, sondern ich trage das mit mir und bewege das und denke immer mal wieder drüber nach, bete darüber und habe mir vorgenommen, und das ist auch etwas, was ich gelernt habe, du musst dir bewusst diese Zeiten nehmen, für dich und für Gott und für diese Themen, um daran zu arbeiten, weil ihr seid auch selbstständig. Ihr wisst, was im Alltag los ist, auch mit Familie. Und allein diese Erkenntnis, Lars, du musst dir diese Räume dafür nehmen. Aber das geht meist sofort schon los, mit den ersten Gedanken und Gebeten, so auf der Rückfahrt meistens.
Mhm.
Ja.
Sehr, sehr cool.
Weißt du mich noch? Eine Sache interessiert mich noch. Wir haben ja diese eine Übung gemacht mit dem Armbändchen und mit dem, was kann ich für dich tun in der Pause. Hast du das in Bielefeld, weißt du noch?
Ja, weiß ich noch.
Hast du da eine Begegnung gehabt? Kannst du uns da nochmal kurz mit reinnehmen?
Ja, ich habe.
Oder ist jemand zu dir gekommen?
Ich habe den Daniel Flieger, heißt er, ne? Der ja. bei euch im Podcast war. Ja. Der uns ja dazu ermutigt, mehr Unsinn zuzulassen. Wir hatten nicht die gleiche Farbe, aber das hat uns nicht davon abgehalten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wir haben ein grandioses Gespräch so über seine Vision und sein Herzensthema gehabt und ich konnte ihm da ein paar Gedanken teilen und gleichzeitig hatte er mich mit seinem Vortrag sehr inspiriert. Und das ist einfach großartig, wenn du da beim Mittagessen triffst.
Mega.
Oder beim Kaffee, ja.
Ja.
Du warst ja damals auch auf der Bühne und hast ein Interview gegeben, ne? Und es ging ja sehr stark auch um das Thema Geben. Da werden wir sicherlich noch einsteigen. Aber erzähl uns doch mal kurz ein bisschen was zu dir vielleicht. Wo kommst du so her? Was ist so dein Werdegang vielleicht so kurz mal, dass wir dich so ein bisschen einordnen können?
Jawohl. Baujahr 81. In Bielefeld geboren, also der lebende Beweis, dass es gibt. Ihr kennt den Running Gag. Und in Halle, Westfalen aufgewachsen. Das Schöne mit einem Zwillingsbruder, der 3 Minuten älter als ich ist und 200 Gramm schwerer war. Das hat sich jetzt ein bisschen gedreht. Aber wir hatten eine grandiose Zeit zusammen. Also ich hatte immer diesen Wegbegleiter, diesen Sparringspartner. Ne? Du warst immer so zusammen. Ja, und das sind wir auch heute noch. Es vergeht kein Tag, wo wir nicht miteinander unterwegs sind. Also so sind wir aufgewachsen. Wir haben alles zusammen gemacht, Fußball zusammen gespielt. Mein Vater war 45 Jahre in der Volksbank, Ausbildung dort gemacht. Vor 2 Jahren haben wir ihm dann seinen Renteneintritt gefeiert. Meine Mutter war immer zu Hause für uns da. Das war sicherlich auch ein Geschenk. Und ansonsten bin ich, auch in einer Kirche groß geworden, also mit Glauben groß geworden. Und das ist auch in meinem Leben nie weggegangen, auch wenn ich natürlich Krisenreisen gehabt habe. Und dann ging es los mit Ausbildung. Habe nach der Realschule, Höherer Handelsschule, dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht in einer Textilfirma in Bielefeld.
Mhm.
Und habe mich dann da so weiterentwickelt und zum Schluss Produktmanagement gehabt. Das heißt, ich hatte so eine kleine Young Fashion Marke für Herren, die ich gestalten durfte und dann auch Vertrieb gemacht habe dafür. Das war sehr, sehr spannend. Und dann nebenher den Betriebswirt gemacht mit Schwerpunkt Marketing. Und dann kam so mit Ende 20 so eine berufliche Sinnfrage in mir hoch. Ne? Du investierst so viel in deinen Job, auch das Textilbusiness ist sehr schnelllebig. Du bekommst auch so ein bisschen die Bedingungen vor Ort in den Produktionsländern mit, stellst dir so deine Fragen, ob so die Prinzipien, auf denen unsere Wirtschaft aufgebaut ist, so gut und gesund sind. Und habe dann angefangen zu fragen, wo kann ich eigentlich mit meinem Job Sinn stiften? Also wirklich etwas Sinnvolles tun. Und ich wusste eigentlich 3 Sachen. Ich liebe Kommunikation, Marketing. Menschen, soziale Projekte waren mir immer schon wichtig und ich möchte was mit, was war es, Menschen, Soziales, Marketing und Kommunikation. Und dann bin ich über einen großen Kongress, der hieß Christlicher Führungskongress, gegangen und habe dann so soziale Werke gesehen wie World Vision oder Compassion und bin mal mit denen ins Gespräch gekommen und habe mal gefragt, wie kann jemand wie ich eigentlich mich bei euch engagieren? Könnte jemand wie mich gebrauchen? Und darüber bin ich dann auf dieses Berufsfeld Fundraising gestoßen. Kann gleich noch erzählen, was da so hintersteckt. Gibt keine coole Übersetzung dafür und das war auch, das ist jetzt 14 Jahre her.
Genau. Wow.
14 Jahre her.
Jawohl. Und dann habe ich meinen Job gekündigt und habe mit Ende 20 nochmal wirklich so als kleiner Praktikant in einer Stiftung angefangen in Bielefeld. Und die haben was sehr Cooles gemacht und das hatte mich fasziniert und diese beiden Welten zusammengebracht. Die haben Menschen im globalen Süden, die in Armut aufwachsen, die Chance gegeben haben, mit einem kleinen Kapital und Training sich ein eigenes Unternehmen, so ein kleines Startup aufzubauen. Ne? Ob das eine Tischlerei ist oder eine Näherei. Und das fand ich so cool, dass du eigentlich Geldkapital nehmen kannst und die Leute können aus eigener Kraft damit was aufbauen. Ne? Und da bin ich dann nach 3 Monaten auch angestellt worden, habe so Marketing-Kommunikation verantwortet und bin dann so meine Reise ins Fundraising angetreten. Kann ich gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber das war so der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, hier kannst du auch Sinn in deinem Job finden.
Wie alt warst du da, als du nochmal als Praktikant gestartet? Ende 20?
Ja.
Hattest du schon?
So 29.
Warst du liiert? Hattest du Kinder? Warst du alleinstehend?
Ich war schon liiert, verheiratet. Kinder waren zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Die kamen dann so 3-4 Jahre später. Ja.
Mhm.
Es war trotzdem nochmal so ein Schritt. Ne?
Na klar, also so aus einem
Produktmanager total, dann nochmal so als Praktikant anzufangen, war schon spannend.
Versuch mir das gerade vorzustellen.
Ja, genau. Also kein Rückschritt aber, ne? Sondern eher so ein neuer Step, Weiterentwicklung.
Absolut. Also das ist was ich immer so als Prinzip habe, wenn ich ein Ziel habe, etwas sehe, was muss ich dafür tun, um dahin zu kommen? Deswegen war das Praktikum für mich praktisch so der Step, das, was ich investieren muss, um irgendwie reinzukommen. Mhm. Ja.
Aber auch schon mal ein bisschen Neuanfang erlebt. Das ist schon auch interessant.
Ja, doch. Ja.
Okay. Und bei dem Fundraising, da geht es ja sehr, sehr viel darum, anderen auch, sagen wir mal, Dinge zu ermöglichen, nicht? Also so Dinge aufzubauen. Also das ist auch der Treiber, der dahinter steht in deinem Herzen. Warum du das dann gemacht hast oder was hat dich so fasziniert dahinter jetzt ganz tief in deinem Herzen?
Ja, also Fundraising heißt ja, dass du einer guten Vision, einem sozialen Projekt irgendwie hilfst, die Ressourcen zu bekommen, die sie brauchen, um das in die Tat umzusetzen. Ne? Und das ist nicht nur Geld, das ist auch Ehrenamt, das sind Kontakte, Netzwerke, also alles, was sie eigentlich brauchen, um ihre Mission in die Tat umzusetzen. Ne? Und es ist Kommunikation, Brücken bauen, Beziehungsarbeit für die gute Sache.
Mhm.
Also auch eine Form von Marketing.
Mhm.
Und dann zu sehen, dass daraus Dinge wachsen und auch Menschen, die bereit sind zu geben, zu zeigen, was ihre Investition möglich macht. Ne? Also so eine schöne Übersetzung für Fundraising sinngemäß ist, dass du Menschen hilfst, die Freude am Geben zu entdecken. Ne? Und das haben wir in Deutschland auch, verlernen wir immer mehr, dass die Leute bereit sind, auch wirklich zu spenden und zu geben. Ja, und das finde ich eigentlich echt ein schönes Prinzip. Ne? Und darum geht's.
Jetzt da die Frage, an die Andreas und ich überlegen jetzt, wir wollen jetzt beispielsweise ein Brunnenprojekt in Kenia zum Beispiel, das weiß er jetzt noch nicht, aber in Kenia zum Beispiel aufbauen oder gründen dazu jetzt einen Verein und sagen, okay, wir brauchen jetzt irgendwie Geld und dann könnten wir sagen, okay, wir gehen jetzt zu Lars und sprechen ihn an und sagen, hey Lars, kannst du uns helfen, dieses Projekt zu realisieren? Dann wäre das genau der richtige Ansprechpartner und wie würdest du dann vorgehen? Also vielleicht nur mal so praktisch, das zu verstehen.
Ja, und das sind die Anfragen, die ich bekomme. Ne? Also wir haben einen Verein, wir haben ein Thema, wir haben ein Projekt, wir brauchen da Spenden und Spender. Die erste Frage, wir starten meistens mit einem Workshop, ne, wo wir mal alle Fragen, die entscheidend sind, beantworten. Das erste ist ja, was hast du dir für Ziele gesetzt? Ne? Was brauchst du an Finanzen, um dein Projekt umzusetzen? Ne?
Mhm.
Und dann zu gucken, was sind so deine Stärken? Was kannst du so mit deinem Team, was könnt ihr beiden so in die Waagschale werfen, um Menschen dafür zu begeistern, sich mit euch zu verbinden, mit eurem Herzensanliegen und auch für euer Projekt zu geben? Und das ist nämlich die zweite Frage. Welche Menschen sind bereit dafür zu geben, sich mit euch zu verbinden?
Ja.
Und die erstmal zu identifizieren und zu finden. Und da geht es dann ganz stark darum, wer kann sich mit euren Werten, mit eurem Thema, mit eurem Projekt erstmal identifizieren und das mal alles aufzuschreiben. Das Zweite ist immer die Beziehung. Also wo habt ihr Beziehung zu? Wo sind Netzwerke, Kontakte, Türöffner, mit denen ihr erstmal arbeiten könnt, damit sich das weiterträgt? Ne? Du hast ja am Anfang gar nicht das Geld, eine große Kampagne zu machen oder so.
Ja.
Und das die dritte Frage ist, welche Möglichkeiten haben diese Menschen oder Personen zu investieren. Das können Spenden sein, das können Kontakte sein, das kann Know-how sein und dann dir zu überlegen, wie können wir diese Menschen involvieren und da entwickeln wir dann ein Konzept für, das hat dann schon viel mit Marketing und Botschaften und über welche Kanäle erreichen wir sie zu tun, aber darum geht's. Ja.
Das machst du alles oder hast du da ein Team oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also ich habe mich so auf Strategieberatung und Konzeption, also den Weg zu den Spendern, dass wir den entwickeln und ich helfe bei der Kommunikation. Das heißt, ich entwickle mit den Leuten ein Zukunftsbild, eine Vision, definiere mit ihnen nochmal ihre Mission, was verändern sie, also ihre Wirkung, so Impact ist ja gerade so ein riesiges Wort, ne? Damit das erlebbar wird. Wir machen das hier nicht nur zum Spaß, sondern wir verändern damit wirklich Leben. Weil ich schnell gemerkt habe, du kannst noch so eine gute Strategie und noch so ein gutes Marketing haben. Wenn deine Botschaft nicht klar ist und Herzen berührt, haben auch die richtigen Menschen nicht die Chance, sich mit dir zu verbinden. Und deswegen gehört Strategie, Konzeption und Botschaft immer zusammen. Und dann helfe ich zum Beispiel, könnte man jetzt sagen, okay, es gibt in Deutschland 22.000 Stiftungen, die fördernd tätig sind. Wir sind ja so ein Stiftungsland. Wenn ihr jetzt einen Brunnen bauen wollt und dafür Geld braucht, gucken wir erstmal, welche Stiftungen gibt es eigentlich, die fördern, ne? Oder welche Unternehmen sind so im Bereich Wasser unterwegs, ne? Für die wäre das eine coole Story, also so
mega
grob gesagt.
Das heißt, du würdest uns helfen, unsere Geschichte oder die Geschichte, die wir gerade schreiben wollen oder das Ansinnen, was wir haben, so zu formulieren, dass es die andere Partei auch greifen kann oder fühlen kann und dann sagt, hey, da geben wir ein Commitment ein, das supporten wir.
Genau.
Ah.
Und das Spannende ist, ich meine, ihr beschäftigt euch auch mit Kommunikation. Es gibt ja von Simon Sinek diesen Golden Circle, ne? Also
why?
Du erzählst den Leuten nach außen immer, was du tust, ne? Deine Produkte, deine Projekte, sehr austauschbar, ne? Und der zweite Kreis ist das, wie machst du das, mit welcher Haltung, mit welchen Werten, Prinzipien? Und das ist schon etwas, wo sich Menschen viel stärker mit verbinden können. Ne? Also wenn ich euch cool finde und ich liebe euch, ne? Ich will euch gerne supporten, dann ist das schon mal so der nächste Kreis. Ne?
Ja,
weil ich weiß ja, wir haben da den gleichen Herzschlag. So, und der tiefste Kreis, und das ist das, was die wenigsten schaffen, wirklich auf den Punkt zu bringen, warum stehe ich morgens genau dafür auf, dass hier Brunnen entstehen. Ne? So, was, wofür oder warum Wasser? Warum brauchen die Menschen Wasser? Warum ist Wasser Leben? Also diese Dinge für sich zu beantworten, damit die Leute sich da andocken können. Ja.
Und das machst du dann, entwickelst das Konzept und du sagst sogar noch, wer ist es, also welche Zielgruppe? Ne, wen gehen wir da an, über welchen Kanal, also welche Wirkung soll es erzielen? Bringst du dann auch selber dein gesamtes Netzwerk mit rein, was du so schon bereits hast? Oder wie machst du das, dass du da irgendwelche Leuten Möglichkeit gibst, die anzurufen? Oder?
Ja, das ist total spannend. Also mittlerweile darf ich auch sehr viele Organisationen begleiten. Das heißt, ich kann nicht für die alle selber Fundraising machen oder Leute anhauen. Ne? Ich kann ihnen helfen, die zu identifizieren und sie da so ein bisschen durchcoachen. Was ich mache, ist schon zum Beispiel, wenn ihr sagt, wir wollen Unternehmen ansprechen, wir wollen Stiftung ansprechen.
Ja, genau.
Stiftung brauchen eine Projektbeschreibung, die wollen wissen, wer seid ihr, an welche Zielgruppe richtet sich das, ne? Also wo wollt ihr Brunnen bauen, warum brauchst du da Brunnen, welche Wirkung erzielt das, wo ist das Problem, das ihr löst, wie sieht das Budget aus, was machen wir mit unserer Spende möglich, also diese ganzen Fragen, die Stiftungen und Unternehmen haben, die entwickle ich euch auch in so einem Projektproposal, mit dem ihr dann unterwegs sein könnt. Ne? Kann auch eine Präsentation, kann auch ein Film sein. Tobi, du machst Filme, also Film ist so auch so ein Medium, was so eine Kraft hat.
Absolut, ja.
Wo man einfach sagt, ey, ihr müsst das mal bildlich darstellen, ihr müsst mal das Herz sprechen lassen. Ja.
Das hast du dann mit diesem Unternehmen gemacht, um jetzt nochmal in die Geschichte kurz zurückzuspringen. Das heißt, du hast das dort gemacht, aber das machst du ja aktuell nicht mehr. Wie lange hast du das in dieser Firma gemacht?
Ja, also ich war dort 2,5 Jahre, das war so mein Einstieg und danach bin ich zu UNICEF gegangen, dem Kinderhilfswerk, war da knapp 5 Jahre im Bereich Philanthropie, auch so ein Begriff. Das sind praktisch die Großspender, Menschen, die bereit sind, mit ihren Finanzen im großen Stile sich zu engagieren, strategisch engagieren. Habe dort Großspender betreut und gewonnen und auch Testamentspender. Das heißt Menschen, die sagen, was passiert mit meinem Vermögen eigentlich, wenn ich nicht mehr bin? Das war auch total spannend, dass du auf einmal auch mit deinem Nachlass, es gab ganz viele Menschen, die keine Familie haben oder leider auch im Clinch mit ihrer Familie lagen, die gesagt haben, wenn ich nicht mehr da bin, möchte ich wenigstens wissen, dass damit was Gutes passiert und die Leute dazu beraten. Also das war auch sehr spannend, mal so eine große Organisation kennenzulernen. Und dann war ich in 2 christlichen Organisationen, ganz tolles Werk, Jumpers Jugend mit Perspektive, engagiert sich in sozialen Brennpunkten für Kinder und Jugendliche, bauen da so Kinder- und Familienzentren auf.
Da haben wir mal gedreht.
Ach cool, ja.
In Gera.
Ach, siehst du.
Naja.
Siehst du, in Gera war ich auch
spannendes
Projekt. 3-4 Mal. Mhm, ja, genau. Und die Kinder kriegen von Mittagessen bis Hausaufgabenhilfe, Fußballprojekte, alles, um irgendwie auch wachsen zu können, Wertschätzung zu erleben. Und war dann bei Sportler ruft Sportler, christliche Sportorganisation. Das war dann so ein fließender Übergang. Also ich habe es immer schon geliebt, wenn ihr mit eurem Brunnen um die Ecke kommt und sagt, Lars, hast du mal einen Tipp für mich, mich dann mit kleinen Organisationen und Vereinen zusammenzusetzen und mal einen Workshop zu machen, mal zu beraten. Und das hat mich sehr erfüllt und ich hatte das Gefühl, dass ich da viel zu geben habe. Und habe dann schon immer mehr diese Beratung und Begleitung gemacht, nebenberuflich. Und habe aber dann gemerkt, das hat sich so toll entwickelt, jetzt musst du dich entscheiden. Und da hatte ich so einen Moment mit meiner Frau, wo wir mal alles so vor Gott gebracht haben und gesagt haben, sollen wir den Schritt in die Selbstständigkeit wagen? Ich hatte es wirklich, es brannte und es musste eine Entscheidung her. Die Herausforderung war, wir können ja ganz offen reden, ich habe schon vorher mit ein paar Freunden gesprochen und gesagt, du, ich spiele mit dem Gedanken, mich selbstständig zu machen. Und dann kam die Frage, ja, Lars, hast du einen Businessplan, hast du Rücklagen? Du solltest auf jeden Fall 3-4 Monatsgehälter auf der Kante haben, damit nicht zu stressig wird. Und dann kam auch so, okay, 2 Kinder, du zahlst Miete im Rheinland, bist jetzt 40 und die Zeiten sind gerade auch nicht so cool. Ich komme gerade so aus Corona und Inflation und so. Deswegen war da so ein bisschen, brauchte ich so dieses Go mit meiner Frau. Die übrigens auch als Theaterpädagogin tätig ist, also sie auch so in diesem gemeinnützigen Feld unterwegs ist. Und wir haben uns ein Wochenende eingeschlossen und wirklich so dieses Bild gehabt, es ist jetzt an der Zeit, aufs Wasser zu gehen.
Krass.
Es werden Stürme kommen, aber dann ist so die Hand von Jesus da. Und dann bin ich die Woche darauf und habe gekündigt, ne? Und dann ging's los. Ja.
Boah. Puh. Ey, mega. Mega. Wenigstens hast du es mit Frau gemacht, nicht wie ich, ohne
es abzusprechen gesagt.
genau.
Meine Frau hat auch gelitten, aber sie ist wohl dahinter und deine ja mittlerweile auch.
Ja, also Gott sei Dank, sie ist für mich. Gar keine Frage. Aber ja, also es wirft natürlich dann schon Konfliktpotenzial auf und vor allen Dingen gerade solche Schritte zu gehen.
Voll.
Und es sagt ja auch immer, gefühlt ja jeder, wenn du diesen Schritt wagst und gehst, du wirst Höhen und Tiefen haben und du wirst Existenzängste und du wirst wirklich finanzielle Schwierigkeiten haben. Also es muss ja nicht jeder, aber viele gehen doch dadurch und das sagt dir ja fast jeder und das musst du halt aushalten können.
Voll.
Mega. Ich finde das so, also ich weiß, war das in dieser Zeit von Hanau, wo du das erste Mal, war das kurz davor oder wie war das?
Ja, das war, da war ich so, kam ich so aus dem ersten Jahr, ne? Also jetzt.
Ah, okay.
Ja. Jetzt, 1. März war 2-jähriges praktisch Und da ich bin nach Hanau gerade mit so einer Drucksituation, ne? So die Liquidität war am Leiden. Es ging so auf den Sommer zu und das wusste ich auch, es gibt ein Sommerloch. Da geht in den gemeinnützigen Organisationen nicht so viel.
Aber.
Und da gab es einen Speaker, ich habe den Namen gerade nicht, glaube ehemaliger Fußballprofi.
Emanuel Bogdan,
ja. Ja, genau. Und er hat gesagt, du brauchst 3 Gs, Geduld. Du musst bereit sein zu geben und Gebet. Mm. Und das waren für mich genau diese 3 Begriffe, die ich in dieser Phase brauchte. Ne? Das eine war wirklich, hab die Geduld, es wachsen zu lassen, hab die Geduld, jetzt auch durch diese Phase zu gehen. Und das andere war, sei bereit zu geben. Ne? Und ich versuche schon nach diesem Prinzip zu leben, dass der Zehnte Gott gehört. Das war aber eigentlich in dem Moment nicht möglich. Ne? Mm. Du musst ja deine Miete bezahlen. Und ich hatte da ganz klar in Hanau den Eindruck, du musst das jetzt geben. Ne? Du hast hier 2 Werke auf dem Herzen. Das tut weh, aber tu es. Und dann habe ich es einfach getan. Und danach, den Monat, hat Gott mich mit Aufträgen überschüttet. Also hat einmal so die Schleusen des Himmels geöffnet. Und ich hatte den besten Monat überhaupt, auch bis jetzt. Obwohl es mittlerweile sehr, sehr gut läuft, dafür bin ich unheimlich dankbar. Aber das war so eine unmittelbare Antwort von Gott.
Auf dem Erlebt-Event.
Auf dem Erlebt-Event. Und diese 3 Schlagworte habe ich mir ausgedruckt und hinten ins Büro so schön eingerahmt.
Ah, wow.
Und so. Also geben, was? Gebet und Geduld. Und das sind jetzt so meine 3 Prinzipien, die ich so mit mir trage. So, ne?
Siehst du mal, Andreas, der Erlebt-Event hier, was er wieder gemacht hat. Amen. Aber was Gott getan hat durch den Erlebt-Event.
Wer weiß, ob es mich noch in selbstständiger Form gäbe.
Ja, aber es ist gut gelaufen und du sitzt ja heute hier bei uns. Ja. Und du hast eben das Wort geben angesprochen, was ja auch einer deiner Prinzipien geworden ist oder ist, ne? Was ist das Entscheidende eigentlich beim Geben? Was bewirkt es denn eigentlich, das Geben für dich?
Ja, also so ein Prinzip von mir ist, dass Geben reich macht, ne? Also wenn du was weggibst und ein soziales Anliegen unterstützt oder Gott dir etwas aufs Herz legt und du gibst es weg, dann gibst du es ja ihm, ne? Und er nimmt es und segnet damit andere Menschen, ne? Und es multipliziert sich, ne? Also du weißt gar nicht, was Gott mit deiner Gabe möglich macht, ne? Und es gibt ja tausende von Bibelstellen, wo Gott über den Segen des Gebens spricht, über Gerechtigkeit, gerechte Verteilung. Also er hat in seiner Bibel ganz klar verheißen, wenn du aussäst, wenn du gibst, wenn du diesen Teil aus deiner Kornkammer nimmst, dann werde ich dich dafür segnen und werde viele andere damit segnen. Also ist das so ein biblisches Prinzip, wo ich überzeugt bin und das erlebe, wenn du das radikal umsetzt, dass Gott dich und andere segnen wird. Und deswegen bin ich da zwar auch noch auf der Reise, auch zu hören, für wen gebe ich, für was gebe ich. Also ihr kennt es vielleicht selber, ne? Manchmal sind es Freunde, die in Not sind. Ich war auch schon in Not, da haben Freunde geholfen. Manchmal ist es ein Projekt, was dich berührt. Also Gott auch die Freiheit zu geben, zeigt mir, wofür ich geben soll. Aber das ist nicht nur auf Finanzen bezogen, so wie ihr das auch macht, ne? Also ihr gebt ja praktisch dieses Event, ne? Ihr gebt die Bühne, ihr schafft den Raum und ihr wisst nicht, was passiert. Und das ist ja auch irgendwie so das Spannende am Geben. Aber ich glaube, dass beim Geben immer was zurückkommt und dass es dich reich machen wird.
Jetzt möchte ich kurz mal nochmal einsteigen, weil es auch vielleicht ein paar Menschen gibt, die jetzt gar nicht gläubig sind oder auch vielleicht noch vielleicht so verstaubtere theologische Ansätze in diesen 10%-Geschichten haben. Es gibt ja da draußen sicherlich Menschen, die dann sagen würden, ja, 10% muss ja in die Gemeinde, in die eigene Gemeinde, in die Kirche, wo man jetzt ansässig ist. Manche lösen das über die Kirchensteuer, manche aber auch, wenn gerade Freikristliche, stecken das dann in ihre Gemeinde. Wie siehst du das? Also so theologisch für dich, 10%, wo soll das denn eigentlich hingehen? Weil du sagtest ja, ich höre dann eher so auf Gott und der sagt mir das dann, das ist ja dann eher freier, oder? Also wie willst du das sehen?
Ja, also das hat für mich nichts Gesetzliches, ne? Also für mich ist es beides. Für mich ist, ich bin selber in der Kirche aktiv und lebe da. Und für mich ist es ganz wichtig, auch da zu sagen, ey, ich bin mit im Boot, auch bei den Finanzen. Das heißt, ich gebe hier, aber ich habe auch ein Budget, wo Gott mir zusprechen kann, wo ich es hingeben darf, ne? Aber und das ist eine Entwicklung und da bin ich auch irgendwie treu und ein Stück weit konservativ, die überall hingeben, aber nicht in ihre eigene Gemeinde, wo sie leben, wo sie gesegnet werden, wo Not ist in ihren eigenen Ort. Und dann denke ich, ey, es ist cool, dass du woanders gibst, aber hier zu Hause wollen wir auch was bauen in unserer Kirche. Und deswegen ist es für mich beides, aber für mich ist es wirklich auch etwas, wo jeder einzelne Gott fragen muss. Da gibt es für mich kein richtig oder falsch. Ich weiß nicht,
du rechnest das dann nicht so genau aus, so 10%, sondern du gibst es, weil du hast das Herz, so, und das finde ich richtig cool. Ich habe eine kurze Beispielgeschichte auch gehabt. Letztens irgendjemand geschrieben, er bräuchte Geld bei uns von einer der Gruppen, und dann hatte ich auch so einen Betrag bekommen, als ich Gott fragte, Gott, was soll es denn sein? Und dann habe ich aber gesagt, ach komm, warte mal ab, und dann frage ich ihn einfach mal, was das dieser Betrag ist, den ich von dir gekriegt habe, und frag ihn einfach, was für einen Betrag würde dir denn jetzt noch fehlen? Und das war genau dieser Betrag, den ich von Gott erhalten habe dann in dem Moment, und habe gemerkt, krass, so arbeitet Gott dann auch, ne, und gibt halt auch manchmal wirkliche Zahlen und sagt dir, was genau für ein Geld denn rein muss. Und ich glaube, dass das Gott wirklich auch feiert und mit uns da in so einen Spaß kommt auch manchmal. Es macht auch Spaß irgendwann, wenn man merkt, oh, guck mal, wie er arbeitet. Jetzt ist es so, jetzt sind ja auch manche Leute hier vom Erlebt-Podcast, die das vielleicht zum ersten Mal hören und vielleicht auch gar nicht gläubig sind. Wie würdest du denen dieses Prinzip an die Hand geben? Würdest du das, also wie würdest du es denen dann erklären, dass das ja auch für die segensreich sein kann?
Ja, also ich glaube, unabhängig davon, dass die Bibel uns dazu ermutigt, probier einfach mal aus, was passiert, wenn du jemandem etwas Gutes tust. Ich bin in einem Projekt engagiert in München, das heißt Momo hör zu. Das heißt, die verschenken in einem Art Zuhörkiosk, was so in der Innenstadt steht, Zuhörzeit. Da können Menschen reinkommen und einfach nur jemanden haben, der ihnen zuhört, einfach ein Gesprächspartner.
Ah, cool.
Und ich finde, es sind gar nicht immer die großen Sachen. Ein anderes Prinzip war zum Beispiel, dass du zum Bäcker gehen kannst, einen Kaffee mehr bezahlst oder eine Laugenbrezel, und jemand anders kann sie sich nehmen. Ne? Das muss gar nicht jemand sein, der sich das nicht leisten kann. Das kannst du sein, der eine dicke Kreditkarte hat, aber gerade kein Kleingeld oder so. Und ich finde, das sind doch die kleinen Dinge, das, was zurückkommt, so das Lächeln und da zu trainieren, größer zu werden und sich mal die Frage zu stellen, welche Themen sind mir überhaupt wichtig? Ist mir Umweltschutz wichtig? Sind mir Kinder wichtig? Und dann mal zu gucken, sich mit den Organisationen, mit Projekten zu beschäftigen und zu gucken, was passiert. Und dann glaube ich, da kriegst du ja ganz viel, hoffentlich auch von Organisationen, das ist so auch ein Teil meines Jobs, wie können auch Organisationen Wertschätzung ausdrücken. Ne? Wenn ihr mir jetzt 1000 Euro spendet und ihr hört nie wieder was davon, dann ist es schön, wenn euch das nicht ärgert, aber das ist auch nicht das schöne Prinzip. Ne? Also ihr sollt das miterleben, ne? Ihr sollt da auch Teil von werden und Wertschätzung, und das finde ich ganz wichtig. Aber ich glaube, dass da jeder irgendwie für sich losgehen kann. Aber ich habe letztens so eine Aussage gehört, vielleicht kennen einige den Speaker und Coach Bodo Schäfer, der ja recht bekannt ist und Hallen füllt. Und der hat gesagt, Leute, ich habe mit Glauben nichts am Hut, aber hier in der Bibel steht irgendwas vom Zehnten. Und ich habe das einfach mal gemacht, weil er hat ja gesagt, wenn ich den Zehnten weggebe, werde ich gesegnet und irgendwie mein Business vervielfältigt sich oder wächst, ne? Und Leute, ich kann es euch nicht anders sagen, es funktioniert. So. Da dachte ich, wow, das ist unabhängig davon, ob jemand was damit am Hut hat, glaube ich einfach, dass das Geben dich innerlich reich macht. Das glaube ich einfach.
Wenn ich jetzt, ich habe mir vorhin die Frage gestellt, was treibt die Menschen an, wenn jetzt der Tobias ein erfolgreicher Unternehmer ist und Fundraising, du hast ja vorhin so schon gesagt, baut ja Brücken zu jemandem, der ein Projekt hat, ein Herzensprojekt hat, aber nicht die finanziellen oder auch die Ressourcen, Manpower, was auch immer. Also dem fehlt etwas, um dieses Puzzlestück quasi oder um dieses Projekt umzusetzen. Und jetzt treffen die auf den Tobias und der hat's drauf, der hat selber genug und hat noch zu viel. Und wie bewegst du ihn? Oder warum sollte er sich bewegen lassen? Oder was geht in diesen Menschen vor? Die andere Frage. Damit sie sagen, hey, ich habe es mir zwar hart erarbeitet, aber ich bin bereit, es abzugeben. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Und das ist so unterschiedlich, ne? Da kannst du nicht so ein System oder Prinzip ausfindig machen. Aber, und das ist das Entscheidende, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Spenden immer eine emotionale Entscheidung ist. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich bin total rational, ich gucke auf Wirkung, ich checke Tobis Projekt auf Herz und Nieren.
Ja.
Erstmal ist die Spendenentscheidung die Entscheidung, dass ich liebe es, wie Tobi dafür brennt. Das begeistert mich, ne? Ich glaube, der packt das. So, dann habe ich schon mal diese Verbindung zu ihm. Und wenn er mich dann noch davon überzeugen kann, dass das eine gute Investition ist und dass ihr wirklich vor Ort damit was bewirkt, dann erhöht das die Chancen. Aber es ist immer auch eine emotionale Entscheidung. Und deswegen sage ich immer, die Leute müssen sich, also man sagt, Menschen spenden für Menschen.
Mm. Ne?
Und das ist einfach so. Du hast auch bei ganz vielen Werken oder Projekten immer so einen Pionier, eine Persönlichkeit, die vorangeht. Ne?
Ah,
und,
okay.
Und die ist wie so ein Magnet. Und was du schaffen musst, ist natürlich diese ganzen Menschen, die der anzieht oder die Bühnen, die er bespielt, ne? Danach mit den Leuten in Beziehung zu treten und wenn sie sagen, was kann ich denn hier geben, ihnen die Antworten darauf zu geben. Und dann kommst du wieder ins Marketing. Ne? Wo holst du sie ab? Ne? Was brauchen die, um eine Entscheidung zu treffen, um zu spenden? Auch dieser Unternehmer, muss wissen, was er mit 100.000 Euro in Tobis Projekt möglich machen kann. Ne? Und dann kommst du irgendwann an dem Budget nicht vorbei.
Mhm. Ja. Du hast ja jetzt schon viele Projekte begleitet. Kannst du versuchen zu beschreiben, was geht in diesen Menschen vor, die bereit sind zu geben? Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also ja. Jetzt ist da jemand, der einen Bedarf hat und da ist jemand, der hat die Ressource und irgendwas bewegt ihn, das zu geben.
Ja, ich gebe mal ein paar Beispiele. Also das ist ein bunter Blumenstrauß. Ne? Es gibt Menschen, die geben aus christlicher Tradition. Ne?
Ja,
die
okay.
haben es bei ihren Eltern gesehen, dass die geben, die geben selber. Du hast das okay. mitgekriegt, ne? Irgendwie in der Kirche oder über eine Person. Es gibt Menschen, die geben, um sich ein gutes Gewissen zu erkaufen, in Anführungszeichen. Ne? Die wissen,
okay.
ich habe vielleicht dieses Vermögen bekommen und konnte gar nichts dafür
yeah.
und müssen das einfach auch irgendwie dem einen Sinn geben oder sich rechtfertigen. Es gibt Menschen, die spenden aus Betroffenheit. Es gibt sogar Menschen, die spenden, um Einfluss zu nehmen. Es gibt so riesige Foundations, Bill Gates, ne? die haben wirklich eine Agenda für Länder, für unsere Welt. Und das Kapital ist ganz klar an eine Strategie und eine Agenda, etwas, was sie bewegen wollen, auch politisch. Manche investieren, spenden ja auch politisch. Also du kannst mit Spenden natürlich auch Dinge beeinflussen.
Hm.
Aber grundsätzlich ist das wirklich sehr unterschiedlich. Ne? Aber letzten Endes guckt jeder, welches Problem können wir denn damit lösen mit meiner Spende. Ne? Und da hat jeder ein anderes Interesse. Deswegen ist und bleibt es immer so ein bisschen individuell, was dich jetzt persönlich dazu veranlasst. Ne?
Was mich noch interessiert ist, wie gehen diese Menschen damit um, die jetzt diese Spende empfangen? Hm. Weil sie sind ja in Abhängigkeit vom Geber.
Ja.
Wie fühlen die sich? Oder merkst du da manchmal so eine Co-Abhängigkeit? Oder fühlen die sich so, die müssen denen besonders den Hof machen? Oder sind die ziemlich klar trotzdem? Da ist jetzt jemand, der lässt sich bewegen. Dann so, weißt du, man kennt das ja manchmal aus Filmen, so dieses, oh, dann kriechen die dem da halb in den Arsch, weil der, weißt du, diese übertriebene Geschichte so. Wie nimmst du das wahr?
Du meinst bei den Organisationen, die das Geld kriegen und auch bei denen die Hilfe ankommt, bei den Empfängern? Oder,
nee, eher die jetzt diese Hilfe empfangen. Also jetzt, da ist jetzt eine Organisation, die haben ein Projekt, die wollen irgendwas machen und dann bekommen die einen großzügigen Spender. Genau, wie diese Organisation oder wie diese Menschen, keine Ahnung, mit diesem, wie verhalten die sich, wie ist das? Haben die ein Standing, haben die eine Identität oder sind das eher so, die dann alles so dem Spender schön machen? Weißt du, was ich meine?
Ja, und das ist eine total spannende Frage, die ich auch oft in Beratung habe. Ne? Wenn du so Großspender hast, ne, die wirklich auch Einfluss nehmen können im positiven Sinne, dann kommst du schnell in die Gefahr, dass du versuchst, auch die Projekte so zu stricken, dass sie denjenigen gefallen. Ne?
Ja, ja.
Ich bin immer dafür, Danke sagen, ganz, ganz wichtig, ne? Ganz wichtiges Prinzip. die Menschen auf dem Laufenden halten, dass sie immer in regelmäßigen Abständen mitbekommen, was passiert mit deinen Projekten, was bewirkst du, ganz wichtig. Und am besten auch lass sie das wirklich mal vor Ort irgendwie erleben und spüren, was für einen Unterschied du hier machst. Und dann nimmst du die Leute mit auf so eine Reise. Ne? Aber es gab wirklich auch schon Dinge, die in die Hose gegangen sind, weil wirklich Spender massiven Einfluss genommen haben auf die Mission einer Organisation. Ne? Das nennt man im Fachjargon dann Donor-Driven. Das heißt, die Spender bestimmen, wie du dein Geld einsetzt. Und das ist natürlich eine Gefahr. Es gibt zum Beispiel Greenpeace, die vom Prinzip her sagen, wir nehmen keine Spende über 1000 Euro von Unternehmen an, weil wir im Entferntesten nicht beeinflussbar manipuliert werden wollen oder uns das zum Vorwurf machen wollen.
Ja.
Ne? Also das ist ganz, ganz spannend.
Wie ist das denn, wenn du jetzt, also ich hatte immer auch so mit Spenden immer manchmal ein Problem tatsächlich, die anzunehmen, weil wie Andreas sagte, das ist ja auch genau die Frage ist, ne? Ich gehe in ein Restaurant, ich kriege eine Spende, jetzt habe ich aber selber meinen Lebensunterhalt zu bestreiten und dann nehme ich das Geld von dem Hans, der mir jetzt gerade vielleicht, ist ja auch in christlichen Kontexten eine Frage, auch in Missionsgesellschaften, 50 Euro, ja, und jetzt gehe ich aber zum Italiener und hau mir was rein und sag mir, boah, ich gönne mir heute Abend mal so, ne, und dann hast du ja trotzdem diesen Gedanken des, diese 50 Euro vom Hans Günther, Mensch, die hau ich jetzt mal hier für einen heißen Wein raus oder was weiß ich, so denke ich dann manchmal und das hat mich immer so ein bisschen auch abgeschreckt, kannst du das nachvollziehen, diese Denke?
Absolut. Also ich bin da selber auch noch nicht durch. Ne? Ich hatte mal so eine Phase, gerade so als junger Fundraiser, wo du dich gar nicht oder wo du so ein bisschen Hemmung hast zu fragen, ne? Auch Unternehmer zu fragen, so nach dem Motto, wer bin ich denn, dass ich jetzt den Unternehmer nach Geld, nach einer Spende frage und dass der mir irgendwie zuhört. Ne? Das war echt so eine ganz persönliche Challenge. Bis es mal Klick gemacht habe und ich gemerkt habe, ich frage wirklich nicht für mich, sondern für diese gute Sache. Das heißt, ich habe das mal von mir weggenommen. Aber von wegen dieser 50 Euro, deswegen ist Transparenz ganz wichtig. Ne? Wenn ich weiß, bei eurem Projekt 10-15% braucht ihr, um irgendwie euer Büro zu zahlen, um gute Strukturen zu schaffen, um das Projekt zu managen, dann ist das absolut in Ordnung. Ich finde es sogar bedenklich, die Kommunikation zu sagen, 100% gehen ins Projekt, weil wie soll das funktionieren? Wie willst du ein Projekt nachhaltig entwickeln und monitoren und so, wenn du keine Kapazitäten hast?
Aber das ist ein guter Ansatz zu sagen, im Vorfeld 15% nehme ich für meine Lebensgestaltung, dann hast du ja eigentlich, da bist du da raus, finde ich, von diesem Gedanken. Ne? Aber ist es nicht auch spannend, jetzt sagen wir mal zu überlegen, okay, jetzt hast du so ein Brunnenprojekt oder so, jetzt Andreas, wie gesagt, das ist ja ein fiktives Beispiel, und du willst das jetzt bauen und dann sozusagen so aufzubauen, dass du nicht mehr auf Spenden angewiesen bist, sondern dass du halt merkst, du kriegst es wirtschaftlich so hin, dass es sich alleine trägt, ohne meine Spenden. Oder ist das gar nicht in manchen Fällen gar nicht möglich?
Ja, Tobi, das ist eine total spannende Frage. Und das ist auch gerade eine Frage, die sich vielen Organisationen massiv aufdrängt. Es gibt ja viele Werke, die über Jahrzehnte von Spenden getragen wurden von Menschen, die langsam unsere Erde verlassen, die einfach alt sind, ne? Und junge Menschen geben anders, ne? Nicht mehr so treu. Das sind nicht die 30 Jahre monatlich 20 Euro spenden. So. Und ich glaube, dass du auch als gemeinnützige Organisation so gut sein musst in den Dingen, die du tust, sozialunternehmerisch auch neue Lösungen zu finden, an Kapital zu kommen. Ne? Also das macht zum Beispiel Jumpers auch ganz cool. Die haben so einen Shop, ne? Das Thema Sponsoring, kann ich Unternehmen eine Bühne geben, ne? Social Business Ansätze oder auch christliche Organisationen, die Medien machen. Ich meine, ich fragte auch ganz provokant, eure Medien sind ja eigentlich im Wettbewerb zu anderen Medien, ne? Die müssen auch bei Spotify funktionieren, ne? Wenn die so gut sind, dass Leute sagen, ich habe den Mehrwert erkannt, dann sind sie auch bereit dafür vielleicht zu bezahlen oder zu spenden. Aber die ganze Zeit mich von Spenden abhängig zu machen, weil es ging ja immer gut und nicht zu hinterfragen, wie entwickle ich mich heute und Dinge verändern sich. Ich bin da auch immer für so einen Finanzierungsmix. Aber das ist eine extrem spannende Frage, mit der ganz viele gerade konfrontiert sind. Und ich glaube, dass es bei vielen, und das spürt man auch nicht, wie es bisher immer ging und es ging schon irgendwie gut. Das wird nicht mehr funktionieren in Zukunft.
Das hat ja auch wahrscheinlich auch viel mit uns selber zu tun, wie wir zu Geld stehen und ob wir Geld auch einfach verdienen dürfen, weil wir wirtschaftlich gut sind, wenn du auch so ein Spenden Gedanken kommst, das merke ich immer, auch wenn man mit solchen Menschen spricht, die in solchen Organisationen sind, dass sie manchmal gar nicht dieses Mindset haben, im Endeffekt zu überlegen, oh, wie können wir das jetzt wirtschaftlich tragfähig machen, sondern wir hoffen einfach und beten, dass der nächste Spender kommt und uns halt eben versorgt oder Gott eben durch den Spender, aber nicht so dieses, okay, wie können wir denn selber nachdenken, wie wir wirtschaftlich stark werden können, und das finde ich total spannend eigentlich, ja. Weil wir hatten ja den Daniel hier auch, den Daniel Flieger, der eben auch immer wieder versucht, gute Dinge zu machen, aber eben dann auch mit Kapital das umzusetzen, um wirklich einen nachhaltigen Aspekt auch für eine Stadt oder für eine, und ich glaube, dass wir können noch immer mehr vielleicht auch dahin denken, dass wir Strategien oder Möglichkeiten finden, wie können wir Dinge selber finanzieren, unabhängig werden von Spenden. So. Also klar, Spenden sind immer toll, aber vielleicht Wege finden, es gibt ja diese GmbHs auch zum Beispiel, wo ja beide Möglichkeiten hast, sowohl Spenden anzunehmen als auch Dinge zu machen. Du hast was auch auf dem Herzen, ich merke das schon, sorry.
Nee, du hast mir ja eine Steilvorlage gerade gegeben. Das ist ja auch eine spannende Frage. Spenden oder investieren, ne?
Ja, genau.
Wenn jetzt dieser reiche Unternehmer sagt, ich möchte meine 100.000 Euro investieren in ein soziales Startup oder so und entweder zinslos, damit ich es danach wieder anderen Projekten zur Verfügung stellen kann, oder mit einem kleinen Zins. Und ich weiß, von diesen Zinsen vermehrt sich dieses gute Kapital sogar noch. Also das ist auch ein spannender Ansatz. Also es muss nicht immer die Spende sein. Viele arbeiten auch so mit zinslosen Darlehen. Ja, auch sehr spannend.
Jetzt hast du aber eben gesagt, Spenden. Du hast dir selber, nimmst selber Spenden an, habe ich, glaube ich, in so einem Nebensatz habe ich das eben gehört. Wie ist denn deine Arbeit? Also bist du dann eher Unternehmer oder läufst du auch über Spenden oder bezahlen die dich mit Honorar oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, also ich bin ganz normal Organisationsberater, ne, Kommunikationsberater, ja. Und habe da meine Tagessätze, meine Stundensätze. Okay. Nee, also das wäre sehr spannend, dass man so auf Spenden so spende, was ist dir wert?
Ja, genau,
war,
genau.
Genau. Brauche ich nicht ganz.
Also genau, du bist Honorarberater und dich, ja, kann man buchen und dann,
genau,
okay, kriegt man für eine Bezahlung eine Gegenleistung.
Richtig. So,
okay.
Genau so.
Super. Okay. Ja, cool.
Spannendes Thema, das Thema Fundraising. Arbeitest du nur mit Firmen oder Institutionen, die gemeinnützig sind? Also beauftragen dich nur Firmen, die gemeinnützig sind?
Im Moment schon, ja.
Mhm. Und willst du das langfristig? Achso.
Ja. Und das ist auch im Moment so mein Herzensanliegen,
ja,
dass,
ja,
ich da merke, ey, das ist mehr als ein Beruf, das ist Berufung, das, ja, ist so mein Know-how.
Ja.
Warum sind die gemeinnützig, Lars? Diese Institutionen. Also wir kommen jetzt mal zurück zu diesem, was zu der Brücke, die Tobi gerade hatte, mit dem fehlt das Know-how oder ist einfach da, wo sie tätig sind, noch kein Playfield, um Umsätze zu generieren, um sich rezufinanzieren?
Ja, also ich sag mal so, sie dienen ja dem Gemeinwohl, steckt schon im, ja, Namen drin. Ja. Ne? Und es gibt einfach Probleme, so viele Probleme in unserem Land und in der Welt,
ja,
die sich nicht alle unternehmerisch lösen lassen. Ne? Da ist, okay, einfach eine Not und ein Problem und eine Armut, wo ich erstmal auch mit sozialdiakonischen Not lindern muss. Ne? Aber es gibt die Caritas, die Diakonie, also auch ganz viele gemeinnützige GmbHs und so, die ja gesellschaftliche Aufgaben übernehmen. Aber du siehst es ja zum Beispiel an der Tafel, die eine ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe übernimmt,
ja,
die der Staat nicht schafft oder sich dem entweder nicht annehmen will. Ne? Das heißt, die Tafeln sind von Spenden abhängig,
ja, ja.
Weil das ist ja kein Business. Ne?
Nee, klar.
Da wird es immer Aufgaben geben, aber ich finde es sehr spannend, die Frage, was kann sozialunternehmerisch gelöst werden? Gute Ideen, die auch bezahlt werden. Ja.
Hm. Ja.
Ich habe für mich ein Gap geschlossen.
Ja?
Ja, würde ich auf alle Fälle sagen. Ich wusste bis Lars das gar nicht, dass es das Thema Fundraising gibt. In der Form. Ich konnte damit ganz wenig anfangen. Ja. Aber jetzt, also gut, vorher schon, aber jetzt ist wirklich nochmal so viel, viel klarer, was ist eigentlich Lars seine Aufgabe?
Ja.
Und wo kann man sich hinwenden, ja, gerade in so zu Beginn,
voll,
von bestimmten Dingen, um auf sich eine gute Reise zu begeben. Ja. Ja.
Und Lars, wo kann man das jetzt sozusagen, deine Dienstleistung in Anspruch nehmen? Wie findet man dich jetzt?
Genau, über meine Webseite fundraising-strategen.de. Das ist der Name und da kriegt ihr noch ein bisschen mehr über mich raus.
Ja. Wunderbar.
Social Media irgendwas? LinkedIn bist du auch?
LinkedIn, Instagram, Facebook.
Unter deinem Namen, Lars
Flottmann.
Genau,
auch unter meinem Namen oder auch Fundraising-Strategen. Ja.
Okay. Ja, ein wichtiges Anliegen.
Ja, wir werden das alles verlinken unter den Shownotes, deine ganzen Links, ja, dass die Leute dich auch finden. Und dann bin ich mega gespannt. Einige Leute wissen mehr. Vielleicht noch eine Sache, ein Projekt, was dir immer in Erinnerung bleiben wird, was du begleiten durftest? Ein sehr prägendes Projekt, gibt es da etwas?
Ja, das waren viele. Es gibt gerade eins, das sich anbahnt, wo ich so Lust drauf habe. Dann erzähle ich kurz davon. Es ist ein Freund in Israel, wo es ja gerade auch der Bevölkerung, dem Land einfach schlecht geht unter dem Krieg. Und da hat sich der Verein Maccabi Haifa, kennt ihr vielleicht aus dem Fußball so der größte israelische Fußballverein.
Der hat sogar mal Champions League gespielt, glaube ich.
Ja, genau.
Oh, gab es mal eine Zeit. Ja, genau. Ja. Nee, ich bin Dortmunder. Bayern. Ich bin Dortmund. Okay, sehr gut.
Okay.
Nee, da haben zwei Turner die Vision entwickelt, hier in Israels Norden haben wir echt nur eine marode Halle und Turnen hat dann extrem hohen Stellenwert, ne? Und Kinder müssen dort auch viel Geld monatlich zahlen, um in so einen Verein zu kommen. Wir haben die Vision, dass wir ein Zentrum und ein Programm aufbauen und Kinder und Jugendliche hier aus Israels Norden zu den Olympischen Spielen bringen.
Wow.
Und da steckt gerade so viel drin. Wir sind gerade in Gesprächen, wann ich rüberfliege oder so. Ey, da habe ich so Lust drauf. Ne? Auf ganz vielen Ebenen. Ich liebe Sport. Ich liebe es, Kinder und Jugendliche zu befähigen. Und ich liebe auch Israel oder glaube, dass wir da irgendwie als Christen auch eine Verantwortung haben oder uns dazustellen sollten. Also wenn das Projekt da ist, dann darf ich vielleicht damit nochmal wiederkommen und ein bisschen erzählen.
Ja,
wow.
Aber sonst gab es schon viele, viele tolle Projekte. Ja.
Mega. Ja, vielen Dank, da freuen wir uns sehr drauf. Vielleicht irgendwann im Podcast oder vielleicht auch auf der Erlebt-Bühne, im Erlebt-Event. Das ist natürlich jetzt auch die Frage. Hängst du auch Nummer 4 noch dran oder würdest du sagen, jetzt mache ich erstmal eine Pause? Ich meine, der 8.6. ist es in München. An alle, die Bock haben, in München dabei zu sein, 8.6. nochmal hier eine Ansage. Wird es die Nummer 4 oder sagst du, ich mache jetzt mal kurz eine Halbzeitpause und bin dann wieder in Hanau am 7.9. am Start? Oder wie muss man sich vorstellen von dir?
Ja, also Hanau steht schon im Terminkalender.
Sehr gut.
München ist noch so offen, das müsste ich mit irgendwas irgendwie verbinden.
Ja.
Aber es gibt ja jetzt, glaube ich, diese Mitgliedschaft für einen kleinen Betrag kann ich auch alle Vorträge
mir angucken. Die Prime, ja genau.
Das ist natürlich für mich jetzt so ein Ding, wenn ich nicht überall hin kann, wo ich es mir angucken kann.
Ja klar, super, das war auch noch eine kleine Werbung für unsere
Hörer. Jetzt habe ich mal Werbung
für genau, uns gemacht. Vielen Dank. Ja.
Hey Lars, vielen Dank, dass du uns in dieses wichtige Thema mit reingenommen hast. Und wer Interesse hat, Lars zu verfolgen, dann schaut gerne in den Shownotes oder schreibt ihn direkt an.
Genau, schön, dass du da warst, Lars.
Danke für eure Gastfreundschaft.
Das war der Erlebt-Podcast. Für dein befreites und erfülltes Leben. Mehr zu unseren Veranstaltungen findest du unter www.erlebt-event.de. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und eine positive Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.